Hallo, ich freue mich sehr, dass ich die Ehre habe, hier zu predigen. Zum ersten Mal an meiner neuen Stelle, das freut mich sehr. Es ist allerdings nicht zum ersten Mal in meinem Leben, muss man dazu sagen. Also ich habe schon manchmal woanders gepredigt. Aber es freut mich sehr, dass so viele Leute da sind und dass ich heute zu euch und Ihnen sprechen darf. Ist leider kein einfaches Thema geworden bei dieser Predigt. Manchmal ist das so mit Perikopen. Manchmal habe ich das Gefühl, es geht mit unserer Welt steil bergab. In so vieler Hinsicht. Es gibt Krieg im Nahen Osten. Gottes Volk wird angegriffen. Aber auch viel näher in Europa. Zum ersten Mal in meiner Lebenszeit gibt es in Europa einen offenen Krieg. Menschen stehen sich gegenüber, töten und werden getötet. Und das wegen ein paar verrückten, machthungrigen Menschen. Aber auch in den nicht betroffenen westlichen Ländern ist nicht alles gut. Angefangen mit Klimawandel und Pandemien über die gesellschaftliche Spaltung. Über viele Themen kann man mit unterschiedlicher Meinung nicht mehr wirklich reden. Das wird schwierig. Und auch moralisch geht es in diesem Land nicht unbedingt bergauf. Die zutiefst christliche Meinung, dass durch die Gottesebenbildlichkeit jeder Mensch wertvoll ist, vom Mutterleib bis zum Sterbebett. Das ist hierzulande extrem unpopulär. Wer glaubt das noch? Wer lebt das noch so? Mir fallen da wenige Menschen ein. Sehr, sehr wenige Menschen. Am ehesten tatsächlich noch meine Eltern, die gekommen sind. Meine Eltern, da habe ich das Gefühl, die setzen sich wirklich für viel ein. Meine Mutter hat Deutschkurse für Geflüchtete gegeben, das Leben unabhängig von der Herkunft gewertschätzt. Meine Eltern kümmern sich derzeit sehr rührend um meine Oma, die ist derzeit etwas anstrengend teilweise. Sie schätzen das Leben auch wirklich unabhängig vom Alter wert. Und ja, meine Eltern finden sogar das Leben im Mutterleib schon schützenswert. Ich wusste als Jugendlicher, wenn irgendwas schiefläuft mal in einer Beziehung oder so und ich im jugendlichen Alter schon Vater werden würde, dass meine Eltern mich unterstützen würden, unabhängig davon, wie ich mich entscheide, dass meine Eltern mich mit allem unterstützen würden, wenn nötig bis hin zur Adoption des Kindes. Ich bewundere meine Eltern an vielen Punkten. Aber leider sind meine Eltern doch eher die Ausnahme, dass das Leben so unabhängig von Herkunft und Alter gewertschätzt wird. Es gibt einige Christen, die, wie meine Eltern, mit dem Herrn leben und ihr Leben nach seinem Maßstab gestalten. Ja, weltweit sind es vermutlich hunderte Millionen. Aber hier in Deutschland, gerade hier kommen wir uns doch wie ein kleiner Überrest vor. Das ist doch irgendwie nicht mehr in Mode gerade. Manchmal kommt man sich so vor, als würde man nur eine Handvoll guter Menschen finden. Und das ist erschreckend. Aber man stelle sich vor, es wäre noch schlimmer. Man würde auf der gesamten Welt nicht Millionen, nicht mal Tausende, nicht mal Hunderte, sondern nur noch eine einzige Person finden, die gut ist, die ihr Leben versucht, mit Gott zu gestalten. Und das ist die Ausgangssituation unseres Predigtthemas, unseres Textes. Gott schaut auf diese Welt und findet nur einen einzigen Gerechten und sehr viel Unrecht. Mein Predigttext kommt erst etwas später, aber ein bisschen die Vorgeschichte. Und Gott trifft eine krasse Entscheidung. Der Herr sprach: Ich will die Menschen, die ich erschaffen habe, wieder von der Erde auslöschen. Ja, ich will alles auslöschen, von den Menschen bis zum Vieh, von den Kriechtieren bis zu den Vögeln am Himmel. Denn ich bereue, dass ich sie gemacht habe. Gott will einen Neustart und er findet dafür eine Person. Noah. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Ihr kennt vermutlich die Geschichte, die dann folgt. Noah und die ganzen Tiere gehen auf die Arche. Und Gott vollzieht das Gericht. Er löscht alles aus, bis auf Noah und seine Familie. Und von jeder Tierart mindestens zwei. In der Sintflut stirbt alles. Und nach einem Jahr auf dieser Arche sinkt das Wasser. Noah und alle Tiere gehen hinaus. Und an dieser Stelle folgt dann unser Predigttext. Ja, ich glaube, das ist jetzt zu klein, um es gut lesen zu können, aber man kann ja auch gut zuhören. Noah aber baute dem Herrn ein Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um des Menschen willen. Denn das Sichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was erlebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und wenige Verse später geht der Text weiter. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Mein Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn er kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen zwischen den Wolken. Das ist ein sogenannter Bund, der eben zwischen Gott und seiner gesamten Schöpfung geschlossen wird. Und er sagt aus, dass Gott nie wieder die Erde vernichten will, dass jeden Tag neu die Sonne aufgehen wird. Ich habe beschlossen, dass ich in dieser Predigt mich nicht so stark auf den Text an sich fokussieren will, sondern etwas mehr in die Weite gucken will. Das hat einen Grund, denn für uns wirkt diese Noah-Geschichte doch eigentlich ein bisschen verstörend und komisch. Angefangen dabei, dass Gott fast seine gesamte Schöpfung auslöscht, bis auf ein paar Menschen und Tiere. Und dieser Bund in dem Bibeltext, der wirkt für uns doch eigentlich völlig selbstverständlich. Ich meine, dass Gott nicht wieder eine Sintflut schickt und hier alles unter Wasser setzt, das ist für uns doch irgendwie klar. Ich wache jetzt nicht irgendwann auf und denke mir so: Oh nein, kommt jetzt wieder eine Sintflut und regnet jetzt alles voll. Also, das wirkt für uns klar. Und ich glaube, um diesen Bund zu verstehen und um diesen Bund überhaupt als was Besonderes wertschätzen, müssen wir nicht bei uns anfangen, sondern früher, und zwar bei Gott. Genauer gesagt, bei Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gott ist ein heiliger Gott. Steht immer wieder in der Bibel. Etwas moderner könnte man das vielleicht übersetzen mit: Gott ist ein perfekter Gott. Gott ist perfekt. In ihm ist nichts Böses. Er ist gut. Er will das Beste. Er will das Richtige. Er will das Gerechte. Und daher kann er nichts mit Bösen zu tun haben. Und schließlich schafft dieser dreieinige Gott die Welt und alle Tiere. Und am sechsten Tag sogar den Menschen. Adam und aus Adams Rippe dann Eva. Und Gott sieht seine gesamte Schöpfung und sieht, dass sie sehr gut ist. Der Mensch, seine beste Schöpfung, ist sehr gut. Er ist im Paradies. Der Mensch ist in Gottes Gegenwart. Da ist keine Sünde, kein Scham und kein Tod. Und der Mensch ist eine ganz besondere Schöpfung. Er ist in Gottes Ebenbild geschaffen, deshalb ist er so wertvoll. Und er hat einen freien Willen. Er kann entscheiden, ob er sich an Gottes Gebote hält oder ob er sich von ihnen entfernt. Und Gott gibt den Menschen im Paradies exakt eine Regel, eine einzige, an die er sich zu halten hat. Dann gebot der Herr dem Menschen: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Denn am Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Gott ist auch hier ein sehr gerechter Gott. Er benennt die Regel klipp und klar und er benennt auch die Konsequenz. Ihr kennt es vermutlich alle, der Mensch vermasselt es. Adam und Eva essen die Frucht. Der Mensch stellt sich gegen Gottes Gebote. Der Mensch ist nicht mehr perfekt, er ist nicht mehr heilig, er ist gefallen. Und es kommt noch schlimmer. Kurze Zeit später bringt Kain seinen Bruder Abel um. Der erste Mord, eine besonders gravierende Sünde. Aber es wird nicht besser mit der Welt. Es gibt immer mehr Unrecht. Der Mensch sündigt immer mehr. Gott, der diesen Menschen geschaffen hatte, der ihn als sehr gut bezeichnet hatte, sieht, wie der Mensch sich immer und immer und immer weiter von ihm entfernt. Und Gott hat jeden Einzelnen geschaffen. Gott hält jede einzelne Sekunde jeden Einzelnen von ihnen am Leben. Der Mensch lebt nicht aus eigener Kraft, er lebt durch Gottes Gnade. Aber der dem Menschen den Lebensatem eingehaucht hat, der hat auch das Recht, diesen Lebensatem wieder zu entziehen. Das hatte Gott ganz klar gesagt. Wenn du von dieser Frucht isst, wirst du sterben. Das sind die Regeln, die Gott gesetzt hat. Und Gott erweist auch hier schon eine große Gnade. Nachdem Adam und Eva die Frucht essen, fallen sie nicht einfach zack tot um, sondern sie haben noch einige Lebensjahre, bevor sie sterben. Aber es werden eben nicht nur Adam und Eva schuldig, sondern auch die Menschen nachher. Der Baum, von dem die beiden gegessen haben, ist die Erkenntnis von Gut und Böse. Das hatten wir auch schon im Wochenspruch gesehen. Der Mensch, der weiß eigentlich, was gut und böse ist. Der weiß, dass es nicht richtig ist, Menschen umzubringen. Wir haben ein Gewissen, seitdem wir von diesem Baum gegessen haben. Und trotzdem, obwohl wir das wissen, lesen wir, dass der Herr sah, dass auf der Erde die Bosheit des Menschen zunahm und dass alles und Sinnen seines Herzens immer nur böse war. Und der Mensch, der weiß eigentlich genau, dass es falsch ist. Und trotzdem ist sein gesamtes und Sinnen und Trachten, alles, was er will, böse. Um diesen Bund zu verstehen, müssen wir verstehen, dass Gottes Handeln absolut gerecht ist in der Sintflut. Es geht hier nicht um einen bösen Gott. Es geht aber auch ganz, ganz sicher nicht um einen harmlosen Gott. In unserem Text bei Noah geht es um einen absolut gerechten Gott. Und dieser gerechte Gott zieht in der Sintflut die angekündigte Konsequenz der menschlichen Ungerechtigkeit. Und erst wenn wir verstehen, das ist eine sehr harte Erkenntnis, dass diese Sintflut absolut gerecht ist, können wir erst verstehen, wie gnädig dieser Bund ist. Dieser Bund der Gnade, der ist in vielerlei Hinsicht ein sehr, sehr, sehr besonderer Bund. Es ist der erste Bund, der überhaupt in der Bibel geschlossen wird, den Gott schließt. Es ist auch der einzige Bund in der Bibel, wenn man hinguckt, der nicht zwischen Gott und Mensch geschlossen wird, sondern zwischen Gott und der gesamten Schöpfung. Am spannendsten finde ich persönlich aber den Inhalt. Das beginnt schon mit der Begründung des Bundes. Kein Lob oder sowas. Nein, Gott sagt, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das ist doch eine mega komische Einleitung. Wenn ich einen Bund mit jemandem schließe, dann will ich doch eher was Nettes sagen. Nein, Gott sagt eindeutig, der Mensch ist nicht gut. Und trotzdem gibt er das Versprechen ab, nie wieder so etwas zu machen. Und nachdem wir in der Geschichte Noahs sehr, sehr stark Gottes Gerechtigkeit gesehen haben, sehen wir hier sehr, sehr stark Gottes Gnade. Gnade zeichnet sich eben dadurch aus, dass wir diese Gnade unverdient bekommen. In der Noah-Geschichte sehen wir Gottes Gerechtigkeit. Das, was wir alle verdient hätten, zu ersaufen. Und in diesem Bund sehen wir dann aber Gottes Gnade. Ja, wir sind schlecht. Deshalb die Einleitung. Und trotzdem gibt uns Gott seine Gnade, ein Versprechen. Ein Versprechen, diese Erde nie wieder auszulöschen. Das haben wir nicht verdient, diesen Bund. Und er verspricht es nicht nur dem Menschen, nein, er verspricht es seiner gesamten Schöpfung, auch den Tieren. So etwas mache ich nie wieder. Dieser Zusatz, den finde ich so wichtig, damit wir sehen, dass dieser Bund hält, auch wenn wir es mal wieder vermasseln. Das finde ich auch eine gewisse Erleichterung, dass das da drin steht. Selbst wenn wir es vermasseln und echt dumme Sachen tun, dann wissen wir, dieser Bund hält. Weil Gott hat, als dieser Bund geschlossen wurde, schon genau gewusst, wie das wird. Gott verspricht, ich richte meinen Bund mit euch auf. Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Und das Wissen, das finde ich beruhigend. Bei allem, was derzeit passiert, kann ich sicher sein, dass Gott die Erde nicht nochmal überflutet und sonst wie alles Leben ausrottet. Gott wird nicht nochmal die Erde überfluten. Gott wird nicht nochmal alle bestrafen in diesem Ausmaß. Vielleicht gibt es mal regionale Katastrophen, die gibt es sogar bestimmt. Aber nie wieder so, dass alles Lebende sterben wird. Darauf können wir uns verlassen. Solange diese Erde sich dreht, wird es Jahreszeiten und Tage geben. Wird es nicht nochmal so schlimm werden. Diese Erde wird nicht nochmal vernichtet werden. Und damit hört es nicht auf. Gott gibt uns sein Zeichen. Das ist das Zeichen des Bundes, ja, den ich geschlossen habe. Hat jetzt wieder nicht geklappt. Zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Der Regenbogen kann uns eine Erinnerung sein. Eine Erinnerung, dass Gott nicht nochmal so eine Katastrophe schicken wird. Unabhängig davon, wie schlimm und moralisch verwerflich es noch wird, Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu seinem Bund, selbst wenn wir es nicht tun. Und das ist Gnade. Wir haben jetzt zuerst auf die Geschichte vor der Sintflut geguckt. Jetzt haben wir auf die Sintflut und den Bund selbst geguckt. Und jetzt will ich noch auf die Zeit nach der Noah-Geschichte gucken. Direkt nach unserem Predigttext geht es nämlich noch weiter. Noahs Söhne, Sem, Ham und Japhet, hatten zusammen mit ihm die Arche verlassen. Ham war der Vater Kanaans, Vater von Kanaan. Von diesen drei Söhnen Noahs stammen alle Völker ab. Noah betrieb Ackerbau und legte als erster ein Weinberg an. Als er den Wein trank, wurde er betrunken. Die Ausleger bezeichnen das teilweise als zweiten Sündenfall. Und ich stelle mir das echt frustrierend vor. Du bist Gott, du rettest einen Menschen und seine gesamte Familie, der zu dir hält, durch die Sintflut. Er baut dir auch den Altar nachher und ihr schließt den Bund und alles schön. Und das Nächste, was die Bibel nach diesem Bund für erwähnenswert hält, ist, dass Noah ein Weinberg anlegt und sich besäuft. Super, toll. Also ich werde als Gott wirklich auf 180. Und hier, also die Geschichte geht noch weiter, für die, die es wissen, darüber hatten wir es auch kurz in der Vorbereitung, darüber reden wir jetzt aber mal nicht. Hier wird der rote Faden durch die Bibel etwas sichtbar. Gott will diesen Menschen nach dem Sündenfall wieder gerecht machen. Im Sündenfall hat es der Mensch verbockt. Gott will sich mit seiner Schöpfung wieder versöhnen. Und das Erste, was er macht, ist dieser Bund mit Noah. Er macht einen kompletten Neustart. Er wählt Noah aus. Aber was passiert über die nächsten Jahre, nicht nur direkt bei Noah, sondern über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg? Der Mensch wird wieder schlechter. Das zweite große Ereignis, was er macht, ist sein Bund mit Israel. Also zuerst mit Abraham, dann Jakob und so weiter bis zu Israel. Und schließlich bekommt Israel die 10 Gebote am Berg Sinai. Und Gott verspricht Israel, wenn ihr euch an diese Gebote haltet, dann werdet ihr im gelobten Land leben. Dann werdet ihr Frieden haben, dann wird es euch gut gehen. Gott wählt sich ein Volk aus, was ihm dienen soll. Und auch Israel verstößt gegen die Gebote und läuft Götzen nach. Und schließlich ist klar, der Mensch schafft es nicht. Er kann sich nicht aus eigener Kraft an einen Bund halten. Er kann sich nicht mit Gott versöhnen. Wenn Gott Gerechtigkeit und Gnade vereinen will, dann gibt es im Endeffekt nur einen Weg. Gott selbst muss auf diese Erde kommen. Und das tut er in Jesus. Wir sehen im Noah-Bund schon Vorboten auf dem Bund von Jesus. Auch das ist ein Bund, der geschlossen wird. Und er weist uns im Endeffekt auch darauf hin. Nur auf diesem Weg schafft es Gott, Gnade zu zeigen, indem er für uns stirbt. Denn wir kommen in den Himmel, ohne dass wir es verdient haben. Und gleichzeitig bleibt Gott in diesem neuen Bund auch absolut gerecht. Denn die Strafe für unsere Schuld, die wird bezahlt, indem Jesus für uns stirbt. Es ist nicht einfach so, dass Gott diese Schuld, die wir in unserem Leben haben und alle ansammeln, mit dem Fingerschnipsen vergibt. Es gibt eine gerechte Strafe für meine Schuld. Die ist nicht einfach ohne Sühne. Nein, Jesus nimmt diese Strafe. Und durch diesen Bund schafft es Gott, einerseits absolut gerecht zu sein, weil die Strafe für meine Schuld bezahlt wird, und absolut gnädig zu sein, weil die Strafe für meine Schuld, die trage nicht ich selbst. Die trägt Jesus. Dadurch kann Gott Gnade und Gerechtigkeit in diesem neuen Bund verbinden. Dieser Kreuzestod ist der neue Bund. Im Abendmahl feiern wir ihn. Und das finden wir auch in den Evangelien immer wieder beschrieben, wenn wir Abendmahl feiern. Da steht nämlich: Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Dieses Abendmahl feiern wir erst in 3 Wochen wieder hier. Dieser neue Bund hat auch Ähnlichkeiten zum Noah-Bund. Er ist voll Gnade. Wir verdienen es nicht. Wir verdienen es nicht im Noah-Bund, dass wir jeden Morgen neu die Sonne aufgehen sehen, dass wir jeden Morgen neu Gottes Schöpfung bewundern können. Und wir verdienen es nicht, dass Jesus uns am Kreuz gerettet hat. Und auch dieser Bund mit Jesus könnte dieselben Vorzeichen haben wie der Noah-Bund. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und weil das so ist, hat Gott einen Weg für uns geschaffen, gerettet zu werden, ohne dass wir etwas tun müssen. Das Rezept, was vorher angesprochen wurde, zu einem guten Leben mit Gott, das liegt gar nicht so sehr darin, dass wir uns jetzt an diese wundervolle christliche Ethik halten oder dass wir versuchen, die bestmöglichen Menschen zu sein. Das Rezept in einem Leben zu Gott liegt es, Gottes Gnade und Gottes Gerechtigkeit zu erkennen in dem, was er tut. Es liegt darin, diese Gnade, oder zumindest im heutigen Bereich, also im heutigen Gottesdienst, diese Gnade anzunehmen, zu sagen, wow, das ist ein Geschenk. Es ist nicht einfach selbstverständlich, dass wir eine wunderschöne Schöpfung mit Tieren draußen haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir einen Jesus haben, der uns unsere Schuld vergibt. Es ist nicht selbstverständlich. Und dafür können wir jeden Tag wieder neu danken. Dafür können wir dankbar sein. Darüber können wir uns freuen, dass es nicht auf unser eigenes, auf unsere eigene Gerechtigkeit ankommt, sondern dass es auf Gottes Gerechtigkeit ankommt und auf Gottes Gnade. Ich will zusammenfassen. Gott ist ein gerechter und heiliger Gott. Er kann Sünde nicht tolerieren. Deshalb schickt er eine Sintflut, um das Böse zu vernichten. Und obwohl der Mensch böse bleibt und Gott das weiß, schließt er einen Bund, für den der Mensch nichts tun muss. Gott verspricht, dass er nie wieder eine Sintflut schicken wird und alles vernichten wird. Er verspricht, dass jeden Tag, jeden Morgen neu seine Gnade ist, dass wir jeden Tag und jeden Morgen neu seine Schöpfung bewundern dürfen. Dass seine Gnade dafür sorgt, dass jeden Morgen neu die Sonne aufgeht. Und der Bund weist Ähnlichkeiten mit dem neuen Bund auf, wo Gott das Problem an der Wurzel packt. Er schafft, obwohl der Mensch böse ist, einen Weg für dich und mich in den Himmel. Indem er für uns stirbt, wird das Böse bestraft und Gott zeigt seine Gerechtigkeit. Und indem nicht wir, sondern er stirbt, zeigt er seine Gnade, weil er uns verschont. Dieser neue, ewige Bund ist vollkommen gerecht, vollkommen gnädig und vollkommen liebend. Denn seine Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Amen.